Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Mit Thomas Jedicke. Einmal Gold und dreimal Bronze bei Olympia, dazu zwei Welt- und 8 Europameistertitel. Es gibt nur wenige Mannschaften im deutschen Spitzensport, die so erfolgreich sind wie die Frauenfußballnationalmannschaft. Auch bei der in knapp 3 Wochen beginnenden WM in Frankreich zählt das deutsche Team wieder zu den Favoriten. Doch was den Clubfußball anbelangt, haben die Frauen ihre Spitzenposition verloren. Und auch der Nachwuchs bereitet Sorgen. Immer weniger Mädchen spielen Fußball. Fehlt der Kick? Fragt Wolf-Sören Treusch in seinem Nachspiel über den Mädchen- und Frauenfußball in Deutschland.
Na ja, klar, Fußball ist natürlich vorwiegend ein Männersport. Aber von der Sache her, wenn sich die Herren auf dem Rasen ein bisschen was von den Damen abgucken können, warum denn nicht?
Tor für die Löffel, für die VfL! Wir haben ja eine Torschütze mit Nummer 17, Emma!
Ein kühler, sonniger Frühlingstag im Wolfsburger AOK-Stadion. Gerade hat die Torschützenkönigin der Bundesliga, die Polin Eva Pajor, die Heimmannschaft gegen den MSV Duisburg in Führung gebracht. In Euphorie geraten die 1650 Zuschauer deshalb noch lange nicht. Zu vorhersehbar ist der Sieg der Favoritinnen, zu langweilig die Liga. Gibt auch Ralf Kellermann zu, der sportliche Leiter des VfL.
Das war in den letzten Jahren ja anders. Und das war auch mit ein Grund, warum viele Spielerinnen auch aus dem Ausland nach Wolfsburg gewechselt sind oder in die Bundesliga gewechselt sind, weil jedes Spiel wurde man gefordert. Jetzt in diesem Jahr ist es wirklich so, dass Bayern und wir da vorne wegmarschieren. Und ich glaube auch, dass es im nächsten Jahr ähnlich aussieht, dass die beiden Kader einfach die mit Abstand die stärksten sind. Aber ja, wir können jetzt ja nicht absichtlich Gas rausnehmen. Ja? Das ist auch nicht unser Anspruch.
Wenige Wochen später hat der VfL zum dritten Mal hintereinander das Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen. Internationale Erfolge bleiben inzwischen aus. Lange Zeit galt die Frauenfußball-Bundesliga als die beste in Europa. Der erste FFC Frankfurt, Turbine Potsdam und eben der VfL Wolfsburg dominierten die Champions League. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die großen Clubs in England, Spanien und Frankreich, die man auch aus dem Männerfußball kennt, investieren kräftig in den Frauenfußball. Die Bundesliga muss aufpassen, sagt Ralf Kellermann.
Das Fund, was ich auch hatte, wenn ich mit Spielerinnen spreche, eben genau die Spielerinnen, die hier hinkommen, um natürlich um die Champions League mitzuspielen, aber auch um sich jede Woche auf Top-Niveau zeigen zu können und sich weiterzuentwickeln, das Argument ist aktuell nicht mehr so gegeben. Und wenn dann vielleicht der Deutsche Fußballbund das vielleicht nicht ganz so ernst nimmt, dann ist es so, dass das ist ein Teufelskreis. Wenn die Liga schlechter wird, wenn die besseren Spielerinnen aus dem Ausland wieder woanders hingehen, dann werden auch deutsche Nationalspielerinnen das Land verlassen, dann wird die Liga noch schlechter, werden sich junge Spielerinnen schlechter entwickeln. Und das ist ein Teufelskreis, den man dann auch bei Olympischen Spielen, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften sehen kann.
Noch ist es nicht so weit. Aber der Boom, den die Frauenfußball-WM im eigenen Land 2011 ausgelöst hatte, ist spürbar vorüber. Die Zuschauerzahlen in den Stadien sinken kontinuierlich, im Durchschnitt auf unter 1.000.
In den Ligen und nicht nur in Deutschland haben wir immer noch mit Zuschauerakzeptanz zu kämpfen.
Bestätigt auch Carsten Petri, Geschäftsführer von Octagon Deutschland, einer international tätigen Agentur in Sachen Sport und Entertainment.
Natürlich gibt es mal Ausreißer, wie jetzt 60.000 Zuschauer in Spanien bei einem Spiel. Das hatten wir auch in Deutschland schon. Aber ansonsten haben wir in Deutschland 30% Zuschauerrückgang. Wir haben in England keine wachsenden Zuschauerzahlen, in Frankreich auch leichter Rückgang. Also auf Clubebene ist immer noch eine Menge zu tun.
Seit 10 Jahren sucht Carsten Petri nach geeigneten Vermarktungsmodellen für den Frauenfußball. Mittlerweile, sagt er, ginge es nicht mehr ausschließlich um möglichst hohe Reichweiten. Die Firmen wollten Botschaften vermitteln, so der Marketing-Experte, für die sie selbst einstehen, Vielfalt und Gleichberechtigung. Und wo ginge das besser als im Frauenfußball?
Die brauchen eben nicht nur Eintrittskarten, Logo auf Interviewrückwänden und Bandenwerbung, sondern es muss darum gehen, ob jetzt auf Nationalmannschaftsebene oder auf Clubebene dass mit den Mannschaften, mit einzelnen Spielerinnen gearbeitet wird, um Themen, Kampagnen zu entwickeln, die eben auf Gender Equality, auf Diversity, auf Inklusion auch einzahlen. Und da würde ich momentan bezweifeln, dass jeder Entscheider im deutschen Frauenfußball schon so weit ist in seinen Gedanken.
In der Tat, die Frauenfußball-Bundesliga geht weiter den klassischen Weg. Nachdem die Allianz-Versicherung als Namenssponsor ausgestiegen ist, hat der DFB eines der größten deutschen E-Commerce-Unternehmen dafür gewinnen können. Flyer Alarm. Vertragslaufzeit 4 Jahre.
Flyer Alarm ist ja schon länger im Umfeld DFB und Herrennationalmannschaft unterwegs, als reiner Bandenbucher bisher. Und da geht es erstmal um Kontakte und Reichweite. Das kann eigentlich nicht der Treiber sein, um als Namensgeber der Frauenbundesliga einzusteigen. Deswegen bin ich da persönlich selbst sehr gespannt, wohin die Reise da geht.
Klar ist bereits, die Partnerschaft des DFB mit Flyer Alarm beinhaltet ein Förderprogramm, das jungen Spielerinnen Qualifizierungsmöglichkeiten anbieten und sie damit gezielt bei ihrer dualen Karriere begleiten soll. Das wäre tatsächlich ein Mehrwert für den Frauenfußball. Der sportliche Leiter des VfL Wolfsburg, Ralf Kellermann, ist daher vorsichtig optimistisch.
Der Deutsche Fußballbund hat es hoffentlich jetzt erkannt, dass er mehr machen muss. Speziell im Nachwuchs sieht man das. Wir müssen sehen, dass wir auch durch weitere Sponsoren ja unsere wirtschaftliche Situation noch verbessern können.
Habt ihr schon mal gesehen, die Tabelle von der zweiten Bundesliga? Das kann sein, dass der vierte, fünfte aufstellt mit Köln oder Saarbrücken. Alle zweiten Mannschaften vorne.
Eine Etage tiefer in der zweiten Liga steht es gar nicht gut um den Frauenfußball. Hier fehlt erst recht das Geld. Deswegen dominieren wie in Liga 1 die finanzstarken Clubs wie der VfL Wolfsburg und Bayern München. Sie schicken ihre Nachwuchsteams ins Rennen, die aber nicht aufsteigen dürfen. Ergebnis: In diesem Jahr geht der Meisterschaftsdritte hoch, der 1. FC Köln. Perspektive: Fahrstuhlmannschaft.
Da haben wir so oft gewarnt auf Sitzungen beim DFB mit dieser zweiten Liga. Wir haben gesagt, das bringt nichts. Immer Futter für die erste Liga. Die kriegen nur um die Ohren und hoch, runter, hoch, runter.
Maja Boks, 64, ist verantwortlich für den Mädchen- und Frauenfußball beim 1. FC Lübars, einem Verein aus dem Berliner Norden.
Na, ordentlich die Hände. Lauf wie so ulkig, Schlapperluse.
Fast 3 Jahrzehnte macht sie das mittlerweile. Sie ist so etwas wie die gute Seele der Abteilung. Wobei, Frauen gibt es im Augenblick gar keine mehr. Und das, obwohl der 1. FC Lübars zu den ersten Clubs in Deutschland gehörte, die ein Frauenteam gründeten. 1971 war das. Mit dem Aufstieg in die 2. Liga Nord 2010 begann die Hochphase der Lübarserinnen.
Dann kam natürlich für uns als Sahnehäubchen der Kooperationsvertrag mit Hertha BSC 2011 und das war natürlich eine Sahne. Es war natürlich nicht so, wie viele außerhalb dachten, dass wir hier Tausende von Euros gekriegt haben. Das, was sie gemacht haben, war eine Physiotherapie unterstützt monatlich mit 500 Euro und der Rest war die Ausstattung. Nee, die Klamotten, nee. Alt andere musste der Verein stemmen und das war nicht wenig. Busfahrten, Gehälter, wir hatten ja ausländische Spielerinnen, die wir unterstützt haben. Die haben eine Wohnung gekriegt, die haben wir auch bezahlt. Also das war schon ein Kraftakt, die Kosten, die Gelder, die jeden Monat zusammenzukriegen.
200.000 Euro Minimum pro Saison, erinnert sich Maja Boks. 2015 dann der Höhepunkt, das Team wurde Zweitligameister. Doch auf den Aufstieg in die Bundesliga musste der 1. FC Lübars verzichten. Hertha BSC drehte den Geldhahn zu, beendete die Kooperation. Viel gravierender aber war, dass der damalige Abteilungsleiter Frauenfußball die finanziellen Angelegenheiten nicht im Griff hatte.
Wir hatten ja durch unseren Abteilungsleiter nachher Schulden, da haben wir ja von geträumt. Haben wir ja nicht mitgekriegt, was der hier für Scheiße gebohrt hat. Die Gehaltszahlungen für die ausländischen Spielerinnen blieben aus. Wir haben nachher von unserer Busfirma hier Stellung gekriegt, was nicht bezahlt wurde. Da haben wir uns erschrocken, haben wir gesagt, das Geld war doch da. Oh, da haben wir nachher einen Schuldenberg von dem Bus gehabt. Das fahren wir jetzt noch ab.
Zum Missmanagement kam die schwache Zuschauerresonanz. Selbst zu Topspielen in der Meistersaison kamen nur 200 bis 300 Zuschauer. Zahlungskräftige Sponsoren, Fehlanzeige. Ein Jahr lang spielte der 1. FC Lübars noch in der 2. Liga, dann löste sich die Mannschaft auf. Die meisten Spielerinnen wechselten zum Nachbarverein, worüber sich Maja Boks noch heute aufregt.
Ja, Regionalliga hätten wir weiterspielen können, aber die Mädels waren ja alle der Meinung, sie sind was Besseres. Der überwiegende Teil ist ja nach Hohen Neuendorf gegangen, 2. Liga. Und alle ausländischen Spielerinnen wollten Geld haben und das haben wir nicht gehabt. In Regional hätten wir keinen Cent bezahlt, hätte der Vorstand ja nicht mit dem gemacht. Sind nach Hohen Neuen nur gegangen und da haben sie dann für weniger Geld als in Lübars gespielt. Da ging es dann.
Seit Herbst 2016 nimmt der erste FC Lübars, immerhin einer der Traditionsclubs im deutschen Frauenfußball, nicht mehr am Erwachsenenspielbetrieb teil.
Und das ist wirklich schwer, wieder neu anzufangen mit einer Frauenmannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nie gedacht, aber ist so.
Bundesweit steigt die Zahl der Frauenmannschaften. Umgekehrt verläuft die Entwicklung allerdings bei den Mädchen bis 16 Jahren. Waren es 2010, dem Jahr mit dem höchsten Wert in der jüngeren Vergangenheit, 8.665 Teams, sank die Zahl bis 2018 auf 5.346, ein dramatischer Rückgang um fast 40%. Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg beobachtet diese Entwicklung mit Sorge, wie sie vor kurzem auf dem Amateurfußballkongress des DFB erzählte.
Ich glaube, wir müssen auch in dem Bereich einfach flexibler werden. Und da sind wir dran. Das ist ein großes Thema im DFB. Und ich glaube, wenn wir dort mehr Flexibilität in den Spielbetrieb kriegen, mehr Möglichkeiten adäquat den Mädchen in der Altersklasse Spielmöglichkeiten zu geben, dann werden wir auch dort wieder Zuwächse gewinnen.
Flexibilität im Spielbetrieb, das ist die Zauberformel für den Mädchenfußball. Beim Übergang ins Erwachsenenalter hilft sie allerdings wenig.
Aber ich glaube, es war auch generell so, dass viel zu wenig Mädchen Fußball spielen. Und deswegen hatte man quasi gar keine anderen Perspektiven, als jetzt einfach zu sagen, die Jüngeren müssen dann mit den Älteren zusammenspielen.
Kara, heute 18 Jahre alt, hörte vor 3 Jahren mit dem Fußballspielen auf. Die Vorstellung, in ihrem Verein Stern 1900 Berlin direkt aus der B-Jugend in die Frauenmannschaft aufzusteigen, fand sie wenig attraktiv.
Und ich als 15-jähriges Mädchen war, glaube ich, noch nicht bereit, dann mit 30-Jährigen teilweise zu spielen. Vor allen Dingen, weil die einen ganz anderen Spielstil haben und generell einfach ganz anders denken als 15-jährige Kinder. Deswegen habe ich aufgehört. Und teilweise vermisse ich es auch, aber ich bereue es nicht, dass ich aufgehört habe.
Auch das Leistungsgefälle war zu groß. Wie Kara geht es vielen Mädchen in ihrem Alter. Im Gegensatz zum jungen Fußball gibt es bei den Mädchen keine A-Jugend. Die 17-, 18-Jährigen hängen quasi in der Luft. Der Berliner Fußballverband hat das Problem erkannt, sagt Christine Lehmann, Referentin für Frauen- und Mädchenfußball, und bietet seit 2 Jahren eine Art U19-Staffel an. Mit allerdings wenig Resonanz.
Da können 4 Jahrgänge zusammenspielen, von der B bis die beiden jüngsten Frauenjahrgänge. Einfach um diesen Spielbetrieb ins Laufen zu kriegen und die Mädchen zu halten, die eben noch nicht weit genug sind oder noch nicht zu den Frauen wollen. Aber es ist sehr mühsam, die Vereine nehmen das noch nicht so an. Wir haben angefangen mit 5, beendet haben dann diesen Spielbetrieb 3. Viele sagen, oh, ich bin froh, dass ich die Mädchen endlich habe und in die Frauen packen kann. Und ja, bei den anderen gibt es eben leider nicht genug.
Vor allem in den Flächenbundesländern ist der flexible Spielbetrieb für den Mädchenfußball enorm wichtig. Schon lange sind deshalb Spielgemeinschaften zugelassen. Und seit 3 Jahren gibt es vielerorts das sogenannte Norweger-Modell. 2 Mannschaften spielen gegeneinander, die kleinere der beiden entscheidet, mit welcher Zahl von Spielern beide Mannschaften auf dem Feld vertreten sind.
Und kommt eine Mannschaft nur mit 9, dann spielen wir eben nur 9 gegen 9. Also dass man wirklich sich auf den Gegner einstellt, dass auf jeden Fall jeder spielen kann. Also das ist wirklich neu, das machen wir noch nicht in Berlin. Es war noch nicht so gefordert, weil wir haben Kleinfeld, wir haben Großfeld, wir haben für alle eine Spielmöglichkeit, aber das hätten wir dann auch noch mal, um noch flexibler zu sein.
Der DFB versucht es auch über die sozialen Medien. Unter dem Hashtag nicht ohne meine Mädels können Fußballerinnen oder solche, die es werden wollen, eine Mädchenfußballbörse anklicken und erfahren dann, dass SUS 09 Dienstlaken 2 bis 3 Torhüterinnen für die kommende Saison sucht und dass KSV Heimersdorf neue Spielerinnen für die D- und C-Jugend braucht. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg findet solche Initiativen gut.
Ich finde das spannend, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, einfach an einem Fußballplatz anzuhalten. Mir geht mein Herz auf, wenn ich dort auf den Fußballplätzen die Mädchen und Jungen Fußball spielen sehe, die engagierten Trainer. Es gibt nichts Schöneres, als in diese strahlenden Augen zu schauen. Wir brauchen die Menschen, die auf den Fußballplatz gehen, sich bewegen, Freude haben und das auch dann in ihren Alltag mitnehmen.
Am allerwichtigsten findet sie, dass sich genügend Trainerinnen ausbilden lassen, sagte sie mir in einem Interview 2011, kurz vor der WM in Deutschland. Ihre Aussage von damals gilt weiter.
Ein großer Knackpunkt ist einfach noch die Trainerqualitätsfrage. Also wir brauchen einfach noch viel mehr, ich denke vor allen Dingen Mädchen und Frauen, die Lust haben, ihre Erfahrungen, die sie vielleicht irgendwo als Spielerinnen gewonnen haben, dann auch mit in den Trainerbereich zu nehmen. Ich finde es ganz wichtig, dass im Mädchenfußball Frauen da sind, weil die Mädchen diese weibliche Person als Ansprechpartnerin, als Betreuungsperson einfach brauchen.
Absolut richtig, bestätigt auch Christine Lehmann vom Berliner Fußballverband. Sie ist selbst viel unterwegs, fährt mit dem DFB-Mobil an die Schulen, organisiert Mädchenfußball-AGs. Nach dem Hype um die WM im eigenen Land 2011 hatte sie einen größeren Aufschwung erhofft. Heute freut sie sich schon über kleine Erfolge, auch in der Trainerinnenfrage.
Es hat sich auf jeden Fall was entwickelt. Wir haben verschiedene Angebote, ja, Junior-Coach, die teilweise auch nur für junge Frauen sind. Wir haben Trainerausbildung für Frauen. Wir sind da auf einem guten Weg, dass wir ehemalige Spielerinnen aus der Auswahl oder die aufhören, dass wir sie versuchen zu gewinnen für den Trainerjob. Also wenn wir jedes Jahr 10 Frauen und Mädchen dazu gewinnen, dann sind wir gut.
Mädels, 12 Minuten noch!
Zurück auf dem Fußballplatz des 1. FC Lübars. Mal mehr, mal weniger elegant dribbeln ein paar 12-jährige Mädchen mit dem Ball am Fuß durch die Hütchen auf dem Rasen. Aufmerksam beobachtet von Michelle Behrens, ihrer Trainerin.
Mädels, weiter geht's noch, komm!
An sich ist es ein guter Jahrgang. 2006 ist relativ vielversprechend in der ersten D jetzt. Und wir sind eigentlich positiv gestimmt, dass es nächstes Jahr in der C dann auch ganz gut wird, weil wir aufs Großfeld ja auch gehen. Klar, wird eine Umstellung für alle, aber die sind auch vom Kopf her und von der Fitness und vom Spielerischen so weit, dass sie eigentlich auch viele aufs Großfeld müssten jetzt. Genau, ja.
Michelle ist 19, hat früher selbst bei Lübars gespielt, B-Juniorinnen-Bundesliga, parallel dazu in der Berliner Landesauswahl. Ihre Fußballkarriere begann sie, wie viele ballhungrige Mädchen, bei den Jungen. Schon mit 11, als sie mir erstmals bei einem Berliner Schulfußballturnier auffiel, galt sie als großes Talent.
Jetzt habe ich 4-mal die Woche Training. Eigentlich 5-mal, aber ich lasse einmal ausfallen immer, weil sonst wird es zu viel für mich.
Und über ihre sportlichen Ziele sagte sie damals,
dass ich mal wie meine Schwester so hochklassig spiele, bei Hertha Lübars, 2. Bundesliga.
Es kam bekanntlich anders. Ohne Hertha, mit vielen finanziellen Unregelmäßigkeiten und falschen Versprechungen. Der 1. FC Lübars zog nicht nur seine Frauenmannschaft aus der 2. Bundesliga zurück, auch für die B-Juniorinnen, bei denen Michelle Behrens damals spielte, war Schluss. Sie und ihre Mitspielerinnen stiegen aus, Träume zerplatzten.
Mädels, komm mal zusammen, bitte nochmal!
Aber an sich war es schon schade, weil wir eigentlich eine gute Truppe hatten damals auch, wo ich sage, wir hätten die Chance auch gehabt, weiter oben zu spielen, wenn das nicht alles so gelaufen wäre vielleicht auch hier, ne, auf jeden Fall. Und klar, irgendwann hätte man natürlich auch dann angreifen können nach Frauen, ne, wenn es dann die Frauen weitergegeben hätte. Ich glaube, das ist dann irgendwie auch jedermanns Traum, der dann vielleicht auch hier von Grund auf gespielt hat, ne, natürlich.
Spiel nachher war sehr positiv, wirklich sehr positiv. Genau die Bälle gespielt, die ich wollte.
Trotz des Ärgers von damals, Michelle ist nicht nachtragend. Positiv bleiben ist ihre Devise. Seit 4 Jahren, also seit ihrem Weggang als Spielerin, trainiert sie den Nachwuchs in Lübars. Noch ohne Lizenz, aber sie ist sicher, wenn sie ihre Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen hat, macht sie auch endlich den Trainerschein.
Genau, dadurch, dass ich ja selber jahrelang Fußball gespielt habe, finde ich es natürlich cool, mein Können oder was ich weiß, den Kleinen weiterzugeben. Trainer ist eigentlich genau das, was ich immer machen wollte. Wenn es von der Zeit halt manchmal ein bisschen knapp wird, habe ich halt meinen Papa auch noch, der mit mir das auch jetzt jahrelang zusammen macht. Und deswegen passt Papa und Tochter gespannt, passt ganz gut.
Und dann bitte duschen gehen, okay? Und dann sehen wir uns am Wochenende.
Die Zahl der Mädchen, die beim 1. FC Lübars Fußball spielen, ist seit den Zerwürfnissen von damals gesunken. Von mehr als 100 auf 65 in 4 Mannschaften. Eigentlich sollte ja der Spaß im Vordergrund stehen, sagt die 64-jährige Maja Boogs, die gute Seele des Mädchen- und Frauenfußballs in Lübars. Aber die Zankereien hören offenbar nie auf. Aktuell betrifft es die B-Juniorinnen.
Ja, da gab es ein paar Meinungsverschiedenheiten und da gab es ein paar Beleidigungen bei der WhatsApp-Gruppe. Keiner weiß, was passiert ist, warum, weshalb, wieso. Das ging so schnell, ich habe es ja nicht mitbekommen. Und dann haben das nicht weniger als 7, 8 Mädels für richtig erhalten, auch aufzuhören. Und das mitten in der Saison, das war richtig klasse. Kann man nicht vernünftig miteinander reden, wenn man hier auf dem Platz ist? Und das sind Mädels bei, die sind seit 2010 in Lübars. Da fällt dir nicht mehr zu ein. Also, ich meine, bei mir wird langsam auch Zeit, dass ich Schluss mache. Sonst bleibe ich bis starbe ich hier auf dem Platz irgendwann mal.
Beim VfL Wolfsburg haben die jungen Fußballerinnen andere Probleme als in Lübars. Hier geht es um Leistungs-, nicht um Breitensport. Hier geht es darum, den Fulltime-Job Fußball in Einklang zu bringen mit Schule, Ausbildung, Freizeit. Und nicht zu murren, wenn es nicht klappt. Die wenigsten Nachwuchstalente schaffen den Sprung in die erste Mannschaft, in die Bundesliga. Melina Lück, Torfrau, und Annalena Stolze, Mittelfeldspielerin, beide 18 Jahre alt, sind nah dran. In der vergangenen Saison gehörten sie zum 25-köpfigen Kader. Einsatzzeiten hatten sie allerdings kaum.
Der VfL Wolfsburg ist bei den Frauen einfach ein europäischer Top-Club. Da ist es ganz normal, dass es schwer ist, in die erste Mannschaft zu kommen. Man kann das ein bisschen vergleichen mit Bayern München bei den Männern. Also da schaffen es ja auch die wenigsten aus dem Jugendbereich in die Herrenmannschaft, weil einfach viele von außerhalb geholt werden, weil es notwendig ist, um auf so einem hohen Niveau spielen zu können.
Ja, also enttäuscht ist man, glaube ich, immer bei sowas. Natürlich hat man das auch im Hinterkopf, aber ich meine, für uns geht es gerade um die Meisterschaft. Und da ist auch eine Absprache mit dem Trainer, dass ich, anstatt hier vielleicht auf der Bank zu sitzen oder nur wenige Minuten Spielzeit zu bekommen, wenn das Spiel entschieden ist, lieber in der zweiten Mannschaft spiele und dort 90 Minuten meine Erfahrung sammeln kann.
Beide haben von klein auf in jungen Mannschaften Fußball gespielt. Schon der Wechsel in eine reine Mädchenmannschaft war eine Umstellung, der zum VfL Wolfsburg vor 4 Jahren erst recht. Melina Lück hat ihren Schritt nach Wolfsburg bisher keine Sekunde bereut. Mittlerweile studiert sie nebenbei Gesundheitsmanagement per Fernstudium. Annalena Stolze hat gerade ihr Abitur gemacht, will sich jetzt erst einmal auf Fußball konzentrieren. Sie hadert ein wenig mit sich und ihren Erwartungen.
Vielleicht schon weiter zu sein in der fußballerischen Entwicklung, vielleicht schon mehr in der ersten Liga zu spielen, sowas halt. Man weiß halt nicht, wo es besser vielleicht gelaufen wäre. Aber natürlich, man guckt auf andere Spieler in Deutschland und möchte vielleicht auch langsam erste Bundesliga spielen.
Bei uns ist es so, dass die Spielerinnen in den seltensten Fällen in dem Alter schon eine Qualität haben, bei uns mitzuspielen. Weil wir eben nicht um Platz 5, 6 mitspielen, sondern wir wollen um die Champions League mitspielen und dann ist der Unterschied riesengroß.
Der sportliche Leiter in Wolfsburg, Ralf Kellermann, ergänzt, er habe kein Problem damit, dass der VfL auch ein Ausbildungsverein sei. Wer den Sprung nicht schafft, sagt er, könne in jedem anderen Team der Liga mitspielen. Wer es schafft, dem winkt die Karriere beim VfL.
Es gibt Beispiele, Annalena Stolze, Melina Lück. Vielleicht müssen die auch irgendwann mal den Umweg gehen, noch mal ein Jahr ausgeliehen werden und dann zurückkommen. Aber das Potenzial haben sie auf jeden Fall.
Die beiden Fußballerinnen selbst geben sich zuversichtlich. Jede auf ihre Art. Melina Lück.
Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann die Nummer 1 bin. Aber wenn ich Gesundheitsmanagerin werde, wäre das jetzt auch nicht das Problem. Ja.
Und Annalena Stolze?
Natürlich in die erste Liga, sei es hier oder sei es in einem anderen Land vielleicht. Aber das sind natürlich meine Ziele. Es werden immer mehr Länder, die gut werden und vielleicht auch besser als die Bundesliga. Deswegen würde ich das nicht ausschließen. England ist natürlich die erste Wahl, denke ich.
Und so könnte die Investmentoffensive der europäischen Clubs am Ende dazu führen, dass nicht nur die Spitzenspielerinnen aus der Bundesliga weggekauft werden, sondern auch verheißungsvolle Nachwuchstalente. Eine Entwicklung, die im Männerfußball schon lange zu beobachten ist. Der deutsche Frauenfußball muss aufpassen, dass er nicht im Mittelmaß versinkt.